Fotopodcast.
Herzlich willkommen zum Fotopodcast. Heute mit der Folge 21 und für euch am Mikrofon der Michael. Hallo Michael.
Ja, hi Marek, grüß dich.
Genau, und ich, der Marek. Der Stefan ist heute nicht live dabei, aber der hat ein bisschen was aufgenommen und den spielen wir dann mit ein. Was erwartet euch heute? Wir wollten den Bericht von der Hochzeit noch vervollständigen. Wir haben einen Testbericht von der Fuji EXR 200 und dann gehen wir noch auf eine Hörerfrage ein.
Ja, wir hatten in der letzten Folge ja dementsprechend schon einen ausführlichen Anschnitt des Themas Hochzeitsfotografie und der eine oder andere von euch hat mit Sicherheit da schon gemerkt, dass es gar nicht so ohne ist und dass es vieles zu bedenken gibt, an das vielleicht so manche auch noch nicht gedacht hat. Wir hatten ganz kurz angeschnitten Vorbesprechungen, die man führen sollte und haben dann damit geendet, dass man sein Equipment auf Vollständigkeit und Einsatztauglichkeit überprüfen sollte, bevor das Ganze dementsprechend losgeht. Heute knüpfen wir da nahtlos an. Wir haben in unserer kleinen Übersicht, die wir zusammengestellt haben und ja, die wir euch bestimmt auch als PDF dann in den Blog stellen, einen weiteren Punkt, und zwar ist es dann, das Zubehör zusammenzustellen. Das heißt, zum Fotografieren gehört natürlich nicht nur eure Kamera, die Objektive, die vollen Batterien der letzten Folge, sondern hier kommt es dann darauf an, was ihr mit dem Paar schon besprochen habt. Die haben vielleicht schon irgendwelche Hochzeitsbilder bei einem anderen Fotografen gesehen, haben dort Accessoires wie eine Schaukel, Schleifchen, einen Herzluftballon etc. gesehen und geben euch das vielleicht auch vor. Ansonsten habt ihr selber schon Erfahrungen aus anderen Shootings, die ihr vielleicht mit einbringen möchtet.
Könnt ihr auch im Internet mal ein bisschen rumschauen und euch Ideen holen.
Ja, auch da gibt es vielerlei Möglichkeiten und Communities und einfach mal auch bei Google vielleicht das Thema Hochzeit und Bilder eingeben.
Hat also gerade was eben auch so die Positionierung und eben diese Accessoires, die du eben angesprochen hast, da lohnt sich es wirklich vorher mal ein bisschen rum zu googeln oder ja, wie du schon sagst, Foto-Community, da kann man sich wirklich viele Ideen holen und das macht es einem nachher dann auch einfacher.
Ja, und ich sag mal ruhig vielleicht auch ein, zwei Sachen mitnehmen, die ihr nicht vom Brautpaar vorgegeben bekommen habt, denn eure Kreativität sollte auch in das Shooting mit einfließen können, insofern das Brautpaar natürlich dementsprechend flexibel ist und auf euch mit eingeht. Aber ich denke, das ergibt sich dann aus dem Shooting selber.
Genau.
Das können dann
also ich sag immer, das ist so eine Grundregel, die man beherzigen sollte, dass zumindest drei Posings oder drei Positionen, dass ihr die vorher klar haben müsst und dann geht ihr da viel entspannter rein. Das heißt, ihr überlegt euch vorher, wie ihr das Paar stellt oder egal, also das ist auch dann auch eben bei einem normalen Fotoshooting so, dass ihr euch ein paar Positionierungen vorher überlegt und die arbeitet ihr durch und dann könnt ihr eben weitermachen und was du eben auch schon gesagt hast, dieses freie Gestalten und eure eigene Note da mit reinbringen. Das wird dann wesentlich einfacher dann nachher.
Ja, im Endeffekt sind das die richtigen Auflockerungsübungen. Ja,
gerade wenn ihr auch noch nicht so viel Routine da drin habt.
Genau, also dann kommt ihr selber wieder richtig so langsam in die nötige Stimmung hinein und dem Brautpaar macht es leichter, dann mit der Zeit lockerer und flexibler zu werden. Ja, da haben wir im Endeffekt das Zubehör. Macht euch da vielleicht eine kleine Liste drüber. Lasst euch was einfallen. Das können auch Leitern sein. Das kann eine Flasche Sekt sein mit ein paar Gläsern. Also eurer Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wenn ihr das habt, dann solltet ihr, insofern ihr einen Freund, einen Bekannten oder auch beruflich gesehen einen Assistenten habt, der euch begleitet, diesen natürlich in eure Planung mit einbeziehen. Das heißt, den Ablauf soweit mit ihm besprechen und ihm ganz klar machen, was er wann für eine Aufgabe hat. Das kann das Halten eines Reflektors sein, eines Blitzkopfes, insofern ihr dann einen Batteriepack dementsprechend dafür habt, dass ihr Outdoor verwenden könnt. Das kann
entfesselt arbeiten, ja.
Ja, entfesselt arbeiten. Da hatten wir auch in der letzten Folge einen kleinen Beitrag von Marek dazu. Das können Rosenblätter sein, etc., die ihr dann werfen müsst. Also da gibt es einen vielfältigen Einsatzplan für Assistenten, je nachdem, was ihr für Ideen habt, beziehungsweise welche euch vorgegeben worden sind. Ja, und wenn ihr das alles habt, dann kann man eigentlich sich beruhigt an dem Abend zurücklehnen, an den nächsten Tag, den großen Tag, die Hochzeit denken. Und auch da gibt es natürlich wieder ein, zwei, drei Regeln, die sollte man beachten. Dann habt ihr zumindest das Wichtigste, ja, gesichert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist also ein ganz großer Tipp ist, wenn ihr eine Hochzeit fotografiert, versucht, soweit es denn machbar ist, rechtzeitig und vor allem vor den Brautleuten schon vor Ort zu sein. Da habt ihr einfach den Vorteil, die eintreffenden Gäste, das Begrüßen der Gäste untereinander, das Erwarten der Gäste oder das Warten der Gäste auf das Brautpaar, das könnt ihr alles dementsprechend festhalten, macht eine schöne lückenlose Dokumentation bis zum Eintreffen und natürlich auch dem Willkommen heißen der Brautleute. All das liefert euch schon mal einen schönen Einstieg. Ihr selber werdet locker, habt schon die Möglichkeit, euch ein wenig warm zu schießen, seid mit den anwesenden Gästen vertraut und ja, wenn ihr dann die Chance habt und vorher euch nicht die Verwandtschaftsverhältnisse klar sind, dann versucht da schon mal herauszufinden, wer denn die Brauteltern sind, die Trauzeugen, Geschwister, denn die gehören auf jeden Fall zu eurer Top-Fotoliste.
Ja. Ja, was ich noch ganz wichtig finde, ist der Helfer, den du angesprochen hast. In den meisten Fällen ist das wirklich super wichtig, da jemanden zu haben, der noch mit ausleuchtet, gerade wenn ihr jetzt vielleicht nicht den stärksten Blitz oder sowas habt oder der einfach da einen Reflektor hält. Das ist wirklich hilfreich. Und bei Hochzeitsporträts ist es ja meistens so, dass die in der Regel draußen aufgenommen werden, insofern das Wetter mitspielt. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Und da ist natürlich ein richtig hoher Lichteinfall. Also das heißt, die Sonne knallt ja in der Regel da von hoher Position. Also in der Regel ist es ja so, dass erstmal die Kirche ist, meistens vormittags. Und dann habt ihr im ungünstigsten Falle dann so zur Mittagszeit irgendwo ein Shooting. Also ihr könnt euch die Zeit ja in der Regel nicht aussuchen. Das ist meistens dann so zwischen der Kirche und dem Essen oder sowas. Da braucht ihr wirklich einen Reflektor. Das heißt, sucht euch entweder irgendwo was aus, wo es ein bisschen schattiger ist, oder arbeitet mit einem Reflektor. Denn ihr habt auf jeden Fall, wenn ihr ein normales Bild macht, ohne das zusätzlich auszuleuchten, habt ihr diese dunklen Ringe in den Augen. Das habt ihr bestimmt bei Fotos, die ihr draußen gemacht habt, schon mal irgendwo gesehen. Die Sonne wirft dann so in dieser Augenhöhle so einen Schatten und ihr habt dann rabenschwarze Augen. Und das fällt vielleicht auf den ersten Blick in dem kleinen Kameradisplay nicht auf, aber das ist natürlich was ganz Entscheidendes, also dass ihr auch die Augen vernünftig ausgeleuchtet habt. Und da ist so ein Faltreflektor wirklich super gut geeignet. Noch dazu kann er ja über die Farbe, sprich, also wenn ihr einen goldenen nimmt oder so, dann könnt ihr natürlich auch den Turn noch ein bisschen da mit aufwerten. Oder, wie eben schon vorhin gesagt, ihr arbeitet dann noch mit zusätzlichen Blitzen. Aber so ein Reflektor ist bei sowas wirklich ideal.
So, dann hatte ich ja eben das
Thema Wetter angeschnitten. Da solltet ihr natürlich auch irgendwie auf Nummer sicher gehen und euch vorher mal den Wetterbericht anschauen. Das heißt, so bis 3 Tage vorher ist der ja einigermaßen zuverlässig. Insofern schaut da einfach mal drauf, dass ihr ungefähr wisst, jetzt müsste ich mich vielleicht doch nochmal auf eine Regensituation einstellen oder ist es eben viel Sonne, brauche ich da noch irgendwie anderes Equipment? Oder brauche ich einfach eine andere Location, weil die Regenwahrscheinlichkeit einfach viel zu hoch ist, dass ihr irgendwo nochmal reingehen müsst. Irgendwo in ein Gebäude, ein Schloss oder sonst oder irgendwo ein Torbogen oder so, wo ihr einfach nochmal eine andere Möglichkeit habt, da regensicher irgendwie zu arbeiten.
Ja, und da kann zu euren Accessoires und Zubehör natürlich auch, wenn ihr keine Möglichkeit habt, irgendwo in den Innenbereich auszuweichen, ein ganz großer weißer Schirm dazugehören. Ist ganz banal, gibt es mit Durchmesser von 1,50 Meter, kann dementsprechend auch als Accessoire das Bild ergänzen und euch vielleicht in einer Schlechtwetterlage retten. Gut, eins noch vielleicht, Marek hat den Reflektor angesprochen, wenn euch das Licht zu hart sein sollte, dann habt ihr die Chance, auch noch einen Diffusor einzusetzen, der dämpft euch ein bisschen das Licht.
Und gerade bei dieser Mittagsgeschichte, ja. Ganz wichtig, ja.
Genau, also da in der Hinsicht gibt es auch ganz nette Faltreflektorensätze, 5 in 1, die könnt ihr mit Stoff beziehen und wenn ihr alles rausnehmt, habt ihr einen Diffusor, kostet gar nicht mal so viel und ist eigentlich so ein Basic Equipment, was man durchaus dabei haben sollte.
Ja, der ist auch, also im Prinzip ist der eigentlich ganz einfach zu bauen. Ich habe mir jetzt gerade einen relativ großen selber gebaut, der leicht transportabel ist und zwar aus diesen PVC-Rohren, die man so für Abwasser benutzt, also diese grauen Rohre. Und was hat der für einen Durchmesser? Naja, so 5 cm oder sowas. So, dass er einfach nicht zu wackelig ist, aber gut greifbar und trotzdem transportabel, weil diese Rohre werden ja einfach nur ineinander gesteckt und den zieht er nachher auseinander und könnt dann das Ding leicht verstauen. Und da könnt ihr im Prinzip alles drüber spannen, was irgendwo in einem Stoffhandel günstig zu erwerben ist, was ein weißer, durchlässiger, lichtdurchlässiger Stoff einfach ist. Also so eine alte Gardine oder sowas geht da schon. Oder ein weißer, dünner Stoff. Funktioniert wunderbar.
Ja, und dann haben wir wieder den direkten Heimwerker-Tipp aus unserer Runde und sind jetzt ein wenig
Vor allen Dingen, es ist halt wirklich durch diese Rohrgeschichte ist das halt echt super erschwinglich und das ist, wie du schon sagst, ne, wenn da jetzt das Licht von oben kommt, dann hast du da richtig Probleme und dann gibst du auf der einen Seite, machst du eben das diffuse Licht, du formst das Licht der Sonne, machst es ein bisschen diffuser, wie durch die Wolken. Und von unten her gibst du im Prinzip durch den Reflektor wieder Licht hinzu und kannst so dann natürlich ganz anders steuern. Aber da sind dann wiederum die Leute, die den Reflektor und den Diffusor halten, dann wieder ganz wichtig. Also da müsst ihr euch dann auch wieder drauf einstellen, wie viel Material habt ihr, wen braucht ihr. Und die müsst ihr natürlich vorher dann auch aktivieren, die Leute.
Ja, jetzt waren wir wieder ein bisschen hardwarelastig und gehen jetzt nochmal weiter in den Bereich des Ablaufes der Fotografie selber an dem Hochzeitstag. Ja, den Tipp mit dem rechtzeitig ankommen oder auch frühzeitig hatten wir jetzt eben gerade zuletzt. Und eine ganz, ganz wichtige Sache ist im Endeffekt, euch sollte als Hochzeitsfotograf der Ablauf einer Zeremonie bekannt sein. Und zwar ja, je nachdem, ob Standesamt oder ob es dann die kirchliche Trauung ist. Beides ist in einigen Punkten ähnlich, aber dennoch grundsätzlich verschieden. Wir haben andere Lichtverhältnisse, das ist das eine. Auf die müsst ihr euch vorher nach Möglichkeit einstellen. Aber es gibt zum Beispiel im Standesamt, ja, sagen wir so ein Must-Have, Begrüßung durch den Standesbeamten. Dann die Ringe natürlich, vielleicht wenn der Standesbeamte die Ringe empfängt. Die Unterzeichnung des Eheprotokolles. Beider Partner eventuell dann den Unterzeichner ansprechen, dass er mal kurz in die Kamera schaut. Aber reell ist eigentlich, wenn er dementsprechend sich seine Unterschrift sich darauf konzentriert und ihr folgt.
Was auch ganz wichtig ist, gerade in so spannenden Momenten, wenn ihr die im Kasten habt, dreht euch mal schnell um und schaut mal, was die Leute um euch rum so machen. Weil das entgeht oft den meisten Leuten, die dann irgendwo fotografieren. Die Fotos von dem Paar an sich, die habt ihr schnell im Kasten. Aber guckt doch mal, was einfach um euch rum passiert. Die Eltern, die ganz gerührt sind und vielleicht da das ein oder andere Tränchen vergießen oder die Kinder in der Bank vorne. Da geschieht ganz viel und da schaut auch einfach mal so mit einem Auge zum Paar und mit dem anderen um euch rum.
Zumal ihr in der Hinsicht dem Brautpaar dann die Chance gibt, nach der Trauung auch mal zu schauen, was denn überhaupt um sie herum geschehen ist. Denn die beiden sehen das nicht. Die sitzen ganz vorne, konzentrieren sich auf den Standesbeamten und sind euch mit Sicherheit dankbar, wenn sie denn mal sehen, wie die Mutti gerade sich an der Träne wegtupft, wie das eine Kind gerade in der Gegend rumspringt. Und. Das sind ganz tolle Momente, die ihr da einfangen könnt. Ja, dann, ja gut, wenn wir so Must-Haves gerade haben, wichtig auch der Kuss. Und den gibt es natürlich dann auch in der Kirche, wobei da das Ganze, der Ablauf wieder etwas anders ist. Auch hier kommt meistens der Pfarrer raus. Oder nach Absprache, wenn die Braut traditionell noch in die Kirche geführt wird, steht er vorne am Altar und wartet mit dem Bräutigam auf die Braut, begrüßt sie dann dort. Das sind so Sachen, die solltet ihr dementsprechend vorher schon wissen. Wenn ihr denn die Zeit habt, kurz mit dem Pfarrer zu sprechen. Ganz klar, das Eheversprechen, das kann geschehen, indem das Brautpaar etwas vorliest. Da gibt es schöne Momente, wenn der Pfarrer ihnen das Buch dementsprechend vorlegt und sie gucken mal den Pfarrer an, mal den Partner an. Das sind ganz tolle Momente auch hier. Die Gäste natürlich, das ist ähnlich wie im Standesamt, auch da gibt es dann die unterschiedlichsten Regungen. Ab und zu mal ein Lächeln, vielleicht dann auch wieder ein Weinen. Das Anstecken der Ringe, das gibt es auch bei beiden Fällen. Der Kuss, naja, es gibt also dementsprechend vieles, was sich euch hier bietet. Aber auch hier wieder, Lichtverhältnisse sind meistens in den meisten Kirchen relativ dunkel. Geht vorher rein und guckt euch das an. Wenn ihr dementsprechend vom Objektiv her gut ausgestattet seid, mit einer dementsprechend großen Blendenöffnung, ist es hier vom Vorteil. Ihr könnt im ISO ein bisschen arbeiten, aber nicht zu hoch, dann wird es wieder zu grobkörnig.
Ja, hochwertige Objektive sind dann natürlich das A und O. Je lichtstärker, desto besser im Prinzip. Also ihr habt oft dann, gerade in der Kirche, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, dann einfach dunkle Bereiche, und je besser eure Objektive sind, desto mehr könnt ihr dann im Prinzip rausholen, ohne die ISO künstlich hochzuschrauben.
Ja, und hier ein Tipp dementsprechend am Rande. Nehmt euch, wenn ihr vor dem Brautpaar in der Kirche seid, speziell in der Kirche, wie gesagt, da ist es öfters dunkel, jemanden aus der Hochzeitsgesellschaft, euren Assistenten, jemanden anderen, stellt ihn mal vor den Altar, stellt eure Kamera vorher ein und macht nicht den Fehler, zu spät in die Kirche zu kommen. Das heißt, gerade mit dem Brautpaar noch in die Kirche hineingegangen, versucht dann dementsprechend die ersten Bilder zu machen und versucht dann anhand eurer Kamera die Bilder zu überprüfen. Denn die Zeit, die ihr hier mit dem Blick auf das Display verliert, kann euch das ein oder andere wertvolle Motiv kosten.
Achtet unbedingt darauf, dass ihr die Autofokusmessung auf einen Punkt stellt, sodass ihr beim Fokussieren nicht irgendwo in der Walachei fokussiert, sondern dass ihr wirklich genau das fokussiert, was scharf sein soll. Und das ist bei einem Porträt einfach das Auge. Wenn ihr das Paar setzt, dann entscheidet ihr euch für eine Person, die ihr fokussiert, und da fokussiert ihr wirklich nur das Auge. Und dann richtet ihr eben die Kamera neu aus, wie wir das ja bereits schon mehrfach erklärt haben, und komponiert euren Bildaufbau. Aber das Auge ist eigentlich wirklich, wenn ihr nachher das Bild groß ausbelichtet, was ja bei Hochzeitsbildern oft der Fall ist, dann bekommt das Bild erst einen scharfen Charakter, wenn wirklich auch das Auge scharf ist, weil da schaut man ja auch letztendlich hin. Wenn man eine Person anschaut, dann schaut man der Person ja in der Regel in die Augen.
Ja.
Ja, was gibt's noch?
Ja, was gibt's noch? Ich sag mal, wenn die Trauungszeremonie dementsprechend vorbei ist, dann kommt natürlich erstmal der Auszug der Gesellschaft, das Gratulieren der Gäste, auch das kann man alles festhalten, aber dann kommen wir zu einem Teil, der in den letzten Jahren, kann man sagen, eigentlich an Tradition verloren hat. Es gibt noch die traditionellen Brautpaare, die machen ihre Paaraufnahmen nach der Trauung. Es gibt natürlich auch die Brautpaare, die sagen, ui, wir nehmen uns ein bisschen Stress. Wir geben uns das nicht zwischen der Trauung und dann dementsprechend der Feier, dann noch irgendwo hinzurennen. Die machen die Bilder mittlerweile vor der eigentlichen Zeremonie. Also, wir kommen dementsprechend zu den Paarbildern oder zu den Porträtaufnahmen. Und jetzt seid ihr eigentlich wirklich richtig gefordert, denn hier müsst ihr euer Einfühlungsvermögen beweisen und auch innerhalb kurzer Zeit Atmosphäre schaffen. Das Brautpaar muss oder darf in dem Fall nicht mehr verkrampft und schwer konzentriert wirken, sondern es ist ja eigentlich ihr großer Tag, und an und für sich sind so Hochzeiten ja meistens doch freiwillig geschlossen worden, und das soll auch dementsprechend so wirken. Nicht als Zwang und verklemmt und gestresst. Ja, hier hatten wir schon angesprochen, dass eventuelle Wünsche berücksichtigt werden sollten. Das ist mittlerweile, denke ich, auch ganz klar. Aber jetzt kommt auch ein Punkt, den wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten. Es gibt ein absolutes No-Go. Und das ist definitiv Hand anlegen an der Braut im Bereich des Dekolletés zum Beispiel oder an anderen Zonen, wo es eigentlich die Erziehung nicht erlaubt. Helft euch einfach ab.
Eigentlich auch am besten, wenn ihr da noch eine vertraute Person der Braut mit dabei habt, vielleicht eine gute Freundin oder so von ihr. Also haltet den Kreis wirklich klein der Leute, die mitgehen. Aber wenn ihr da jemanden habt, die dann mitgeht, die könnt ihr dann auch noch instruieren, nach den Haaren zu schauen, nach dem Kleid zu schauen, nach den Klamotten von dem Bräutigam zu schauen. Das sind alles auch Sachen, die wichtig sind, dass der Sitz des Haares, dass da keine Strähne irgendwo ins Gesicht reinragt oder dann irgendwo wild wegsteht. Da müsst ihr ständig wieder hinlaufen und dann neu euch ausrichten mit der Kamera. Wenn ihr da jemanden habt, der dann da eben mal zuppeln kann, dann ist das wirklich von Vorteil. Und wenn das eben eine gute Freundin der Braut ist, die darf dann auch mal in gewissen Bereichen rumzupfeln, wo ihr als Fotograf nicht zuppeln wirst.
Ja, denn ihr müsst einfach daran denken, dass der Ehegatte da mit Sicherheit in Theorie auch Hand anlegen darf.
Ja, aber der sitzt ja dann schon wieder.
Genau. Ihr habt ihn schon in Position gebracht und würdet ihn ja voll aus seinem Konzept bringen. Deswegen ist es ganz hilfreich, jemand anderen zu haben. Das gilt auch, beziehungsweise es klingt sehr banal, aber selbst wenn ihr so Kleinigkeiten korrigieren wollt, wie die Lage des Kleides oder vom Schleier, dann macht das nur, wenn ihr die Braut vorher gefragt habt und es ihr recht ist. Ansonsten, wie Marek gesagt hat, denkt daran, eine vertraute Person hilft euch darin und vier Augen sehen mehr als zwei. Das heißt, wenn ihr mit der Kamera, dem Licht und allem anderen beschäftigt seid, spart ihr euch unheimlich Zeit, wenn dann wirklich die Trauzeugin, die Schwester der Braut hier noch eine Kleinigkeit korrigiert, dann noch eine Haarsträhne aus dem Gesicht nimmt, etc. etc. Ihr werdet einfach dementsprechend auch schneller.
Zumal, wenn ihr sagt, dass das ihre Aufgabe ist, dann schaut die auch die ganze Zeit danach. Und ihr seid vielleicht dann in dem Moment mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und der fällt das dann viel schneller auf, dass da jetzt noch irgendwie vielleicht eine Strähne gerade nicht passend liegt.
Eben, also da denke ich mal, seid ihr dann dementsprechend fix und das ist für euch eine riesen Erleichterung. Und dann haben wir natürlich dementsprechend mit fix und schnell und Geschwindigkeit auch eins. Rechnen mal für so ein Paar-Shooting eine gute Stunde. Das kann etwas mehr sein. Es sollte nicht zu knapp bemessen sein, dann stresst ihr das Brautpaar und stresst euch selber. Aber vor allem dann, wenn es zwischen Zeremonie und Feier stattfindet, je länger das Brautpaar weg ist, umso länger warten die Gäste. Also steckt euch hier einen gewissen Rahmen fest.
Eine Stunde ist schon bei manchen Veranstaltungen schon viel. Versucht da so viel rauszuholen, wie möglich ist und lasst euch nicht irgendwie darauf ein, dass der Ort ja eh auf dem Weg liegt und dann steigt man aus und dann sollte das so in einer Viertelstunde oder so abgehandelt sein. Entschuldigung. Das funktioniert einfach nicht in einer Viertelstunde. Das ist, auch wenn das da jetzt gerade auf dem Weg liegt und wenn das vielleicht so in den Köpfen mancher Leute drin ist, dass man da ja jetzt nur aussteigt, man stellt sich hin und der Fotograf drückt auf den Auslöser. Das haut nicht hin. Also begründet das dann einfach auch so, dass die Leute das ja für immer haben wollen, die Bilder. Das ist, sind ja bleibende Erinnerungen eines wirklich wichtigen Tages und da sollte man sich dann auch die Zeit dafür nehmen.
Ja, und ich sag mal, ihr könnt euch zusätzliche Zeit dadurch verschaffen, indem ihr bei dem bereits angesprochenen Vorher-Erkunden der Location euch schon ein paar Orte festgemacht habt für die Aufnahmen. Das heißt, dass ihr ganz genau wisst, wo ihr denn dementsprechend gute Bilder zu der entsprechenden Uhrzeit machen könnt. So führt ihr ganz zielgerecht das Brautpaar dorthin und fangt nicht erst noch an zu suchen vor Ort. Das wäre unnötig verschenkte Zeit. Ja, Gut. Und... Ne, dann haben wir das dementsprechend und jetzt kommt natürlich was, wenn ihr den kompletten Tag festhaltet, dann kommt immer noch die Feier. So, wenn jetzt die Aufnahmen, die Paaraufnahmen zwischen Zeremonie und Feier gemacht worden sind, dann kommt der Fotograf jetzt ein wenig in Wallung, denn wenn ihr alleine seid, gebt dem Brautpaar den Hinweis, sie möchten mit ihrer Abfahrt zur Feier 5 Minuten warten, euch ein wenig Zeit geben, fahrt voraus und haltet wieder das Eintreffen des Brautpaares an dem Ort fest. Auch hier haben wir dann eine ähnliche Situation wie jetzt beim Standesamt oder in der Kirche. Ihr seht einfach, wie die Gäste dementsprechend auf sie warten. Ihr könnt vorher noch die Gäste ein bisschen fotografieren, falls es einen Sektempfang gab, falls man ganz gespannt auf den Sitzplan guckt und versucht, seinen Platz zu ermitteln. Die ersten Gespräche ungezwungen festzuhalten. Ich würde euch den Tipp geben, versucht dann hier auch, ähnlich wie eigentlich auch dann vor der Kirche, nach der Kirche, Standesamt, einfach mal Momentaufnahmen zu machen, also nicht immer alles abzusprechen und stellen Sie sich mal zusammen, grinsen Sie mal schön. Nein, viel schöner sind doch die meisten natürlichen Aufnahmen, die einfach aus der Situation heraus entstehen.
Für das Eintreffen hätte ich vielleicht noch einen speziellen Tipp. Wenn das Paar wird ja in der Regel mit so einem geschmückten Auto gefahren, was in der Regel dann auch besonders ausgewählt ist. Und wenn ihr das genau mit einem Weitwinkel aus der vorderen Ecke quasi des Autos, also wenn ihr nicht frontal, nicht von der Seite, sondern wirklich so über die Ecke des Autos von vorne das Ganze fotografiert und geht ein bisschen in die Knie, dann bekommt ihr mit einem Weitwinkel so den Schein einer Limousine. Und dann kann dann eben ein normaler Kombi, der wirkt dann auf dem Foto so ein bisschen festlicher, bisschen größer, bisschen eben so wie eine Limousine.
Ja, und da meine Frau und ich uns ja auch auf die diesjährige kirchliche Hochzeit vorbereiten, kann ich alle die sagen, oh Gott, da muss ich so schnell fahren, beruhigen. Ein mit Blumenschmuck versehenes Fahrzeug sollte maximal 50 km/h fahren. Das heißt, sollte die Feier 3 Ortschaften weiterfahren, darf dieses Auto auch außerhalb der Ortschaften nicht viel schneller fahren, denn ansonsten löst sich der Blumenschmuck auf. Somit gewinnt ihr ein wenig Zeit.
Ja, bei der da Feier. Da gibt es doch nicht die Regeln, wer den auffängt, oder?
Wäre okay. Vielleicht eine neue Idee für den Folgetag, wenn man dann sich offiziell in die Flitterwochen verabschiedet. Wir starten einmal durch, in wem der Blumenkranz und den Hals fällt, der hat gewonnen. Naja.
Ja. Gut, also. Ganz wichtige Sache, das Essen. Gibt es ein Buffet oder gibt es irgendwie
gereichte
Speisen vorgefertigt von der Bedienung? Also, dass die Bedienung das reinbringt. ja, wenn es ein Buffet ist, natürlich solltet ihr auch bei dem Kuchenbuffet, der Anschnitt der Torte, ganz wichtig, natürlich vorher da sein und nicht, wenn das Ganze rum ist und ihr dann nachher die halb abgegrasten Platten fotografiert. Leuchtet das einmal richtig aus und macht dann ein paar schöne Aufnahmen von den Torten, von der Hochzeitstorte, von dem Anschnitt, ganz wichtig. Und dann auch vielleicht, wenn es was Besonderes zu essen gibt, auch mal eben von einem Teller, der reingereicht wird oder sowas, oder eben dann das Buffet.
Genau, also das würde ich auf jeden Fall mit aufmachen.
Ganz wichtig eben vorher, wenn es noch schön aussieht.
Ja, vielleicht so dann für den Rest dann so zum Abschluss und das wurde alles gegessen. Nein, also die Bilder sind nicht so wirklich zu empfehlen, ebenso wenig wie die Gäste dann beim Essen selber. Denn es sieht wirklich nicht so hübsch aus, wenn man bei der Schwiegermutter die Amalgamblombe sieht, wenn man vielleicht bei dem anderen Gast sieht, wie er sich gerade ein Stückchen Steak in den Mund schiebt, wenn er gerade vielleicht mit offenem Mund kaut oder. Also ich würde auch die Gäste nicht mit Bildern und Blitzen dann dementsprechend stressen. Gebt ihnen die Zeit, lasst sie in aller Ruhe essen, es soll schmecken, sie sollen feiern, sie sollen Spaß haben.
Genau, deswegen auch so dieses Fotografieren des Tellers, der reingetragen wird, das sind so Sachen, die gehen durchaus. Und dann habt ihr das einfach mit drin und dann kann man vielleicht eine Aufnahme irgendwo von den Leuten, wie sie sitzen, aber noch nicht beim Essen sind. Denn da gebe ich dir recht, Michael, das stört einfach auch viele Leute, wenn man da, ja, man will das genießen und das, ja, das macht man einfach nicht. Ja, aber ihr habt es dann vorher dann einfach schon mal drin und das ist ein guter Kompromiss.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ihr dürft natürlich auch eins nicht vergessen, die Gäste essen ja nicht nur. Die meisten Verwandten, guten Freunde, besten Freunde, die dann so richtig nette Gemeinheiten vorbereitet haben, nein, machen meistens irgendwelche Ansprachen, erzählen was aus dem Leben der Brautleute. Vielleicht gibt es eine Diashow. Andere machen ein paar Spiele. Auch das solltet ihr natürlich festhalten. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, vorher informieren, aber ich denke, das ergibt sich aus der Situation. Da reichen auch 2-3 Bilder. Das muss keine ganz komplett durchgehende Doku sein, aber die wichtigsten Momente solltet ihr auf jeden Fall auch da festhalten, denn es gehört ja zu dem gesamten Rahmenprogramm mit dazu.
Und auch da lohnt es sich, mit den Leuten mal kurz vorher zu sprechen, was die machen, wo sie es machen, damit ihr euch da auch positionieren könnt. Weil wenn da 60 Leute in dem Saal sind oder weiß ich wie viele, zum Teil sind es ja noch mehr, dann müsst ihr euch da auch erstmal durchboxen. Und wenn ihr vorher schon wisst, was wo stattfindet, dann seid ihr da einfach schon mal, dann habt ihr euren Standpunkt und könnt da gute Aufnahmen machen. Und auch bei den Reden, vielleicht versucht da noch ein bisschen mehr als nur den Redner mit reinzubringen, weil es ist dann oft so, dass gerade bei diesen Sachen dann irgendwie so eine Bilderreihe von 30 Bildern da ankommen, die dann nur Leute beim Erzählen, also auf dem Bild weiß man gar nicht, was da jetzt eigentlich geschieht, der erzählt irgendwas, aber versucht da irgendwie noch so ein bisschen Dialog reinzubringen, vielleicht den Redner und das Paar noch im Hintergrund oder sowas,
ja,
dass ihr da so ein bisschen, dass ihr da noch ein bisschen mehr mit reinpackt, das macht das dann auch ein bisschen abwechslungsreicher, als ja, wenn ihr dann nur
also
kleine Abschnitte von den Leuten, die da jetzt gerade irgendwas erzählen oder was vorbereiten, weil damit kann man dann im Nachhinein wenig anfangen.
So ist es, ja. Lauft also einfach mal um den Redner drumherum, fotografiert vielleicht mal von hinter ihm, von ihm seht ihr den Kopf, die Schultern, die Hände, die den Zettel festhalten mit dem Text, davor den Tisch der Brautleute mit den Ehrengästen, macht es umgekehrt, geht mal an das andere Ende des Saales und fotografiert von hinter den Gästen mal direkt nach vorne und ihr habt den Redner mittendrin stehen und alle anderen gucken zu ihm hin. Also das sind so Kleinigkeiten, ihr müsst euch ein wenig bewegen und bekommt richtig tolle Dokumentation darstellende Bilder zurecht. Mir fehlen heute die Worte.
Okay.
Ja, dann wird es irgendwann dunkler und dann haben wir nur noch im Endeffekt für euch den Tipp. Blitz sowieso, volle Batterien auch. Brautstraußwurf würde ich eine Reihenaufnahme versuchen und zwar solltet ihr es schaffen, nach Möglichkeit den Schwung holen, den Abwurf und das Auffangen irgendwo einzufangen. ISO könnt ihr korrigieren. Und dann haben wir ein schönes Thema, zweiter Vorhang, sehr prickelnd beim Tanzen, einfach dementsprechend mal ein bisschen die Bewegung mit einfangen, so bringt ihr wirklich mehr Stimmung in die Bilder rein.
Ja, vor allen Dingen kann man damit auch noch mal ein bisschen variieren, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Also dieser zweite Vorhang ist natürlich eine Sache, die, es mag nicht jeder, aber es ist einfach was, wo die Dynamik noch viel mehr drin ist. Das heißt eben, du hast das Tanzen angesprochen, wenn sich die Leute dabei bewegen, da ist viel mehr drin, als wenn das Bild eingefroren ist, aber das, was ihr festhalten wolltet, ist ja nur einfach das Tanzen, das Bewegen. Und das könnt ihr damit noch richtig schön festhalten. Aber ich würde jetzt davor warnen, das jetzt alles damit zu machen. Also macht variierter. Einfach ein bisschen.
Ja, mal ein paar Bilder, aber nicht zu sehr übertreiben. Und dann habt ihr auch eine schöne Vielfalt und Auswahl dementsprechend für das Brautpaar. Ja, und zum Schluss dann dementsprechend, wenn ihr erschöpft nach eurer getanen Arbeit nach Hause fahrt und in den nächsten Tagen anfangt, die Bilder zu bearbeiten. Je nach Vereinbarung, wenn ihr nur Bilder zur Auswahl stellt und es gibt dann dementsprechend ausbelichtete Bilder für das Brautpaar, dann ist es die eine Geschichte. Solltet ihr vereinbart haben, dass ihr die Bilder auf CD übergibt, dann ordnet sie dementsprechend nach dem Ablauf der Veranstaltung auf dieser CD an, sprich vor der Trauung, Trauung, nach der Trauung, Paarshooting, Feier etc. Das könnt ihr machen, wie ihr es für richtig haltet, aber es sollte für das Brautpaar nachvollziehbar und logisch sein. Ja, dann sind wir eigentlich beim Heiraten ziemlich durch, gell? Also ich kenne jetzt die Theorie.
Zumindest vom Thema.
Ja, zumindest sehr kurz. Ich kenne jetzt die Theorie und Praxis beim Fotografieren. Aber das, die Praxis der Trauung selber am Altar, das kommt jetzt noch auf mich zu.
Ja. Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Erfahrungen, die ihr mit einbringen wollt, könnt. Schreibt uns einfach mal, wenn ihr schon sowas gemacht habt, wie ihr arbeitet, ihr, wie gesagt, noch irgendwelche Ideen habt oder besonderes Equipment benutzt, irgendwelche Tricks habt, schreibt uns einfach an info@fotopodcast.de. Ja, jetzt kommen wir zum neuen Thema und zwar der Test der Fuji EXR 200 und da darf ich dann den Stefan kurz willkommen heißen.
Ja. So, ich hatte nun die Möglichkeit, die Fuji Finepix F200 EXR einmal für einen Sonntagnachmittag zu testen. Vielen Dank in diesem Zusammenhang an Foto Daniel in Hünfeld. Das ist mein lokaler Fotohändler, bei dem ich alles kaufe, der die mir mal zur Verfügung gestellt hat. Okay, was fällt auf, wenn ich sie anfasse? Ich habe ein wirklich gutes Gefühl dabei. Das Gehäuse ist ordentlich und sauber verarbeitet. Sie wirkt stabil. Und der einzige Schwachpunkt, finde ich, ist der Lamellenverschluss am Objektiv vorne. Das kennt man von ganz vielen anderen Kameras. Das sind halt nur so Plastikplättchen, die zusammenlaufen. Und ja, die sind mehr oder weniger stabil. So eine richtige Klappe, wo das Objektiv hinter verschwindet, die vielleicht aus richtig hartem Kunststoff oder Metall ist, die über die ganze Frontseite geht, die ist natürlich besser, aber es geht. Die Kamera reagiert relativ schnell, wenn man sie anmacht. Sie ist für eine Kompaktkamera schnell da und man kann auch gleich auslösen. Insofern ist sie an diesem Punkt gefühlt schnappschusstauglich. Sie nimmt SD-Karten oder XD-Karten. Das Stativgewinde unten am Gehäuse war zu erwarten, ist aus Kunststoff. Muss man halt aufpassen, wenn man Stative draufdreht, dass man es nicht überdreht, dass irgendwas kaputt geht. Und die Anzahl der Knöpfe ist, finde ich, überschaubar. Man lernt relativ schnell, was mit welchem Knopf zu machen ist. Man kommt eigentlich gut zurecht. Und sie lag mir, trotz dass diese Geräte ja alle viel kleiner sind wie eine Spiegelreflex, gut in der Hand. Wichtig ist nochmal zu sagen, wenn ich von Qualität, Bildqualität oder sonstiger Qualität der Kamera spreche, ich vergleiche das eigentlich jetzt immer mit einer Spiegelreflexkamera der Mittelklasse, denn ich habe keinen direkten Vergleich zu einer aktuellen Kompaktkamera und kann daher nicht sagen, ob die jetzt besser ist als eine andere Kamera. Und ich habe auch keine physikalischen Tests durchgeführt und Linienauflösungen gemessen oder sowas. Mir ging es um einen Praxistest, wie ich das Ding empfinde und vor allem aus der Hinsicht auch heraus, ja, kann das so eine Zweitkamera für eine Spiegelreflex sein, die man schnell einsteckt und mitnehmen kann, wenn man die große nicht mit rumträgt. Was mir noch positiv eben dann aufgefallen ist an der Kamera, ist, sie hat ein echtes AF-Hilfslicht. Wenn es dunkel ist, wirft diese kleine Diode ein Streifenmuster auf das Objekt und er kann wieder besser scharf stellen. Das geht natürlich nur in der nahen Einstellung. Ich denke, das wird so bei 3 Meter seine Grenzen haben, aber ist deutlich besser. Andere Kameras verwenden dort so ein Blitzlichtgeflacker. Das ist ätzend. Die Menüs, wenn man die Kamera anschaltet, finde ich, sind relativ gut strukturiert und übersichtlich. Ist es doch nicht so viel einzustellen. Und für die wichtigsten Einstellungen, die in dem jeweiligen Modi notwendig sind, gibt es bei Fuji eine sogenannte F-Taste. Und da drückt man drauf und dann kommt eine Zusammenstellung, je nach Modus eben unterschiedlich, von den wichtigsten Einstellmöglichkeiten, die man braucht. Ansonsten wird noch mitgeliefert natürlich ein Netzteil, was ein bisschen tricky ist am Anfang, weil man muss das ist für 2 Akkus gedacht, auch noch für eine andere Kamera, und den einen Akku schiebt man von links nach rechts rein und den anderen von oben nach unten, sodass er lädt. Ich musste erst 3-mal gucken, dass ich es drin hatte, aber wenn man es weiß, klappt es problemlos. Und dann gibt es Software mit, die ich allerdings nicht getestet habe. Ich habe das ganz normal, alle meine Bilder mit Lightroom importiert und mir dort angeschaut. Bei der Bedienung fällt auf, dass wenn ich am Wählrad verschiedene Modi einstelle, immer ein Hilfsmenü eingeblendet wird, was unheimlich viel Zeit nimmt. Wenn ich es eilig habe und schnell was umstellen will, ist das wirklich ein Killer. Aber man kann es Gott sei Dank im Menü ausstellen, dass dieser ganze Hilfstext nicht mehr angezeigt wird, sondern nur noch, dauert auch dann ein bisschen, aber wesentlich kürzer eingeblendet wird, in welchen Modus ich nun schalte. Da geht das Ganze dann schon schneller. Ansonsten finde ich das Zoom relativ fix und die Auslösung für eine Kompaktkamera wirklich okay. Das heißt, ich würde das so einschätzen, man kann wirklich auch mal Kinder fotografieren, Schnappschüsse machen, wobei natürlich viel mehr da daneben geht als bei einer Spiegelreflex, aber das ist nun wirklich nicht zu vergleichen. Wenn ich das vergleiche mit den Kompakten, die ich bisher kannte und die sind allen älteren Datums, so wenigstens 2-3 Jahre, dann ist es deutlich von der Geschwindigkeit okay. Insofern wäre das schon mal was für mich, da ich immer gern Kinder fotografiere, das kann ich damit gut machen. Was mir auch wichtig ist, ich komme relativ leicht an die Plus-Minus-Korrektur heran. Das ist gut gelöst. Das geht nicht in jedem Modus. Es gibt auch einen Modus, da kann man gar nichts einstellen. Das ist zur Sicherheit, wenn man sich nicht auskennt und einfach nur Spaß haben will am Fotografieren. Aber es gibt dann einen Programmmodus und eine Zeitautomatik. Das heißt, man steuert die Blende vor und die Zeit wird nachgeregelt. Da kann man Plus-Minus-Korrekturen anwenden. Zur Zeitautomatik muss man noch sagen, es gibt nur zwei Blendenwerte, die man einstellen kann. Aufgeblendet, abgeblendet. Es ist eigentlich ein bisschen eine Schummelei, aber scheinbar, wie ich mich umgehört habe, ist das bei vielen kompakten Kameras derzeit so, dass man eben dann nur zwei Blenden zur Auswahl hat. Besser als nichts, aber ein wirklich manueller Eingriff ist es nicht. Ansonsten gibt es diesen EXR-Modus, der recht interessant ist. Er macht sehr, sehr viel Krach. Die Kamera tut die ganze Zeit was, fokussiert, rechnet, Blende auf, Blende zu, weiß ich. Es rappelt und kracht in der Kiste. Aber er versucht dann eben in diesem Modus die Stärken der Kamera automatisch auszuspielen. Und wenn wir von den Stärken reden, das hatten wir ja schon mal gesagt, war das in dem Fall entweder hohe Auflösung, 12 Millionen Pixel, oder dann zwei Modi in niedrigerer Auflösung, einmal mit einem höheren Dynamikumfang im Bild. Das heißt, er kann von der dunkelsten bis zur hellsten Stelle einfach mehr darstellen als andere Kameras. Oder ein Modus, wo das Rauschen sehr niedrig ist. Das sind die drei Modi. Und er versucht das zu erkennen, was passt zu diesem Bild. Und ich war erstaunt. Das funktioniert aus meiner Sicht relativ gut. Für jemanden, der sich nicht so gut mit Fotografieren auskennt und mehr jetzt wirklich nur Fotos machen will und schön gestalten und Erinnerungen und sich nicht mit der Technik auseinandersetzen will, glaube ich, so nach 100, ich habe 100 Fotos gemacht und habe mir die nachher angeschaut, ist das wirklich brauchbar, würde ich so sagen. Hat mir gut gefallen. Man kann allerdings, was mir wichtig war, natürlich auch diese Modi einzeln anwählen und sich das raussuchen, was man jetzt in der Situation haben möchte und ist dann sicher, was er tut. Die Kamera lässt auch Filmen zu. Das ist aber wirklich bei der Sache eine Nebengeschichte. Es ist keine sehr gute Qualität des VGA. Man kann nicht zoomen beim Filmen und es läuft einfach mit. Es ist okay, mal so nett, was man mit so kleinen Kameras macht. Aber es gibt andere kleine Kameras, die filmen HD. Wenn ich an die Canon-Serie denke von PowerShot und sowas, das kann man damit nicht vergleichen. Aber um mal ein Videofilmchen zu machen, ist es doch ganz nett. Ja, was kann man sonst noch erstmal zu den Rahmenbedingungen sagen? Mit einer Gigabyte SD-Karte kriegt man so ungefähr 14 Minuten Film drauf und circa 209 Bilder in bester Qualität. Also nicht beides zusammen, sondern entweder oder. Man kann im Display eine Gitternetzlinie einblenden, was wir haben wir ja schon oft besprochen bei Komposition, Bildkomposition, was wirklich von Vorteil ist. Und er hat einen Modus Gesichtserkennung, den man anschalten kann. Funktioniert auch ganz passabel. Dann versucht er eben auf die Gesichter entsprechend zu fokussieren und aber auch die Belichtung dahingehend zu trimmen. Hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Ich hatte neulich mal so eine Sony, aber wirklich nur für eine halbe Stunde in der Hand. Auch so eine kleine Kompakte, die das auch gemacht hat. Finde ich schon ganz interessant. Wir hatten damals ja das Thema Gesichtserkennung dann mal in voller Gänze behandelt. Aber funktioniert, gerade wenn man sich darum nicht kümmern möchte. Ja, so viel zu den Sachen, die mir erstmal von außen aufgefallen sind, ohne dass ich Bedienungsanleitung gelesen habe und das Ding einfach mal angeschaltet habe und rumgespielt und benutzt habe. Dann kommen wir nun zu den Bildergebnissen. Grundsätzlich muss ich sagen, das, was da rauskommt für eine Kompaktkamera, gefällt mir sehr gut. Aber bitte immer, ich kann es nicht zu einer anderen Kamera dieser Klasse vergleichen, die sind bestimmt auch gut oder vielleicht besser. Aber wenn ich sagen würde, das ist jetzt das, was ich mitnehmen will, so als Zweitkamera zum Knipsen, wunderbar. Es kommen JPEG-Bilder raus, das war klar. Was ich auf jeden Fall okay finde, ich bin da sehr kritisch, das weiß ich, aber das sind die ISO 400. Ich denke, alles was so 13x18, vielleicht noch DIN A4, geht auch ISO 800. Aber darüber hinaus steigt zwar das Rauschen nicht so stark an, aber doch ein hoher Detailverlust. Und das ist bei einem 10x15 Abzug oder bei einem Internetbildchen unerheblich. Aber DIN A4 könnte ich mir da nicht mehr vorstellen. Es geht halt hier wird viel gerechnet im Hintergrund. Also der Sensor soll ja Vorteile haben beim Rauschen, aber es muss scheinbar auch noch wirklich viel rausgerechnet werden. Und das sieht man, wenn man 1:1 reinzoomt, dass einfach die Details verloren gehen. Aber kann man von so einem kleinen Sensor und einer Kamera dieser Klasse eigentlich auch nicht anders erwarten. Die Farbwiedergabe hat mir persönlich sehr gut gefallen, erinnert mich an alte Fuji-Filme. Man kann da auch verschiedene Sachen einstellen, Standard oder Velvia. Man kann auch Sepia wählen oder Schwarz-Weiß. Aber mir haben die Standardeinstellungen der Farbe schon sehr, sehr gut gefallen. Und denke ich, da kann man ohne viel Nachbearbeiten sehr, sehr gut mit arbeiten und Abzüge machen. Der Weißabgleich hat auch funktioniert so, wie er eigentlich immer funktioniert. Im Kunstlicht ein bisschen schwierig. Draußen ganz früh am Morgen war es ein bisschen zu kalt. Aber alles so, dass man es noch ganz gut korrigieren konnte, auch im Nachhinein. Und würde ich sagen, kann man auch gut mitarbeiten. Aufgefallen ist mir beim Blitzen, im Nahbereich wird nicht das ganze Bild hundertprozentig ausgeleuchtet vom Blitz. Also im Weitwinkel haben wir da einen deutlichen Helligkeitsabfall. Besonders im linken unteren Rand ist mir das aufgefallen. Aber okay, ich habe genau hingeguckt. Und wenn man normal fotografiert, wird es wahrscheinlich nicht gleich ins Auge stechen. Ja, wo hat der Sensor nur seine Stärken ausgespielt aus meiner Sicht? Ich denke, er liefert wirklich eine ordentliche Bildqualität. Es ist keine Offenbarung für eine Kompaktkamera. Also man kann es auf keinen Fall mit einer Spiegelreflex vergleichen. Es ist aber wirklich ordentlich für so ein kleines, kompaktes Ding. Das meine ich sehr positiv. Man merkt auch bei der Belichtungskorrektur im Nachhinein, hat das Bild für ein JPEG dieser Art doch noch eine ganze Menge Ressourcen zum bei Licht wiederherstellen oder bei Licht füllen sozusagen im Lightroom, wenn man da ein bisschen arbeiten möchte. Da geht noch einiges für ein JPEG, war ich überrascht, finde ich gut. Die Auflösung bei 12 Megapixel ist wie bei jeder anderen Kamera auch, das ist okay. Bei den 6 Megapixeln und dem hohen Dynamikumfang und Rauschen, da sehe ich eher eine Stärke im Dynamikumfang, das war schon gut. Also Rauschen finde ich jetzt, habe ich ja schon gesagt, 400, 800 Schicht, ich meine, die geht bis 3200 hoch, aber das ist aus meiner Sicht höchstens noch für ein Thumbnail im Web zu benutzen oder weil ich diese Aufnahme unbedingt haben wollte als Erinnerung aus einem Museum. Ich durfte dort nicht blitzen, das ist alles okay. Man kann das angucken, aber es ist nicht mehr druckbar, letztendlich. Aber der Dynamikumfang gefällt mir sehr gut. Ordentliche Schärfe in diesen 6-Megapixel-Auflösungen fand ich auch. Und da sieht man schon einen Unterschied zu anderen Bildern, die man so sieht. Kann man sagen, prima, macht Spaß mit der Kamera zu fotografieren. Ja, machen wir weiter mit zwei Negativpunkten, die mir aufgefallen sind. Einmal, wenn die Bilder importiert werden in Lightroom, werden sie nicht automatisch gedreht. Das heißt, entweder gibt es keinen Sensor, der Kamera sagt, das ist Quer- oder Hochformat, oder er gibt es einfach nicht weiter. Und das ist, wenn man das mal gewohnt ist, wirklich eine elende Arbeit, die Bilder immer anzufassen und richtig zu drehen. Ich hoffe, dass es nur ein Übergabefehler ist, dass man das mit einer Firmware beheben kann, aber ärgerlich. Das nächste ist allerdings fast ein K.O.-Kriterium für mich. Die Kamera zeigt kein Histogramm an. Und das ist eigentlich ein No-Go. Wir haben keinen Sucher mehr. Wir müssen immer auf dem Display schauen. Und der krasse Vorteil der digitalen Kamera ist ja, dass ich am Display mir nachher ein Bild angucken kann und kann sagen, das ist ungefähr okay so oder das muss ich nochmal machen. Jetzt, wenn ich keinen Sucher, also keinen digitalen Sucher sozusagen habe, wo ich im großen Sonnenlicht dann reingucken kann und mir das anschauen kann, dann bin ich hinten auf dieses einzige Display angewiesen, was schön groß und scharf ist, kein Thema alles. Aber wenn richtig die Sonne drauf scheint, kann man keine Beurteilung der Belichtung vornehmen. Und da hilft eben nur ein Histogramm. Und das gibt's nicht. Kann ich mir auch nur vorstellen, dass die es irgendwie verpennt haben, weil das gehört zu jeder Kamera dieser Klasse auf jeden Fall als Standardausrüstung dazu. und kann natürlich per Firmware ganz leicht nachgerüstet werden. Ich hoffe, Fuji tut da was, weil so muss ich dann sagen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Eine Kamera ohne Histogramm geht nicht. Für die, die das keine Rolle spielen, die sich auf die Automatik verlassen und knipsen, spielt das dann überhaupt keine Rolle, dass kein Histogramm da ist. Für mich spielt es eine große Rolle, wobei ich auch wieder gleich sage, die 100 Aufnahmen, die ich in verschiedenen Lichtsituationen gemacht habe mit der Kamera, die Automatik hat immer ziemlich gut funktioniert. Aber ich bin an dem Punkt halt ein Control-Freak. Ich will das wissen, wie das Bild belichtet ist, damit ich es eventuell korrigieren kann oder nochmal machen kann. Und dazu brauche ich ein Histogramm. Ohne Histogramm, nada. Ja, Fazit von mir. Von mir eine klare Empfehlung, wer sich zurzeit darum kümmert, eine neue Kompaktkamera zu kaufen, sollte sich diese Kamera auf jeden Fall anschauen. Es ist rein subjektiv. Ein Sonntagnachmittag-Test gewesen. Es gibt genügend Tests mittlerweile im Internet mit genauen physikalischen Messungen und Vergleichen zu anderen Kameras. Aber das ist ja nur die eine Sache. Die andere Sache ist wirklich, wie einem eine Kamera auch gefällt. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe halt das K.O.-Kriterium im Moment Histogramm, aber für viele wird das kein Kriterium sein. Und die Bildergebnisse sind wirklich sauber, gut, besonders der hohe Dynamikumfang in dem besonderen Modus ist klasse, gefällt mir sehr gut, so stelle ich mir das bei Kompaktkameras vor und daher von mir eine klare Empfehlung, schaut euch das Ding an und man kann damit eigentlich nichts falsch machen im Bereich der Kompaktkamera. Wer selbst dann nochmal sich ein paar Bilder angucken will, ich werde welche in die Flickr Group stellen. Ich werde die auch nicht bearbeiten. Ich stelle die so out of cam da rein. Die werden nur verkleinert. Und dann könnt ihr euch selbst mal anschauen, wie die Ergebnisse der Kamera sind.
So viel zum Stefan und dem Test der Fuji. Stefan hat mich gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Bilder auf der Flickr-Seite die tatsächliche Größe der Fuji sind. Also die sind jetzt nicht kleiner gerechnet. Da könnt ihr euch dann wirklich genaue Testfotos anschauen. Ja, und jetzt haben wir noch eine E-Mail bekommen von dem Michael.
Ja, schön. Wir freuen uns immer über Hörermeldung. Ja, mein Namenswetter, genau. Ja, Michael habe ich auch so immer mal E-Mail-Kontakt. Wir tauschen uns ganz offen aus und jetzt hat er uns eine allgemeine E-Mail mal zukommen lassen. Ich lese euch ganz kurz mal vor. Ich hätte da mal eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Graufilter. Ich möchte auch bei Tageslicht länger belichten. Jetzt habe ich mich mal in Foren und so weiter umgeschaut und bin etwas verunsichert. Die Filter, die man bei eBay so findet, haben die Bezeichnung ND2 oder ND4 oder 8. Mehr findet man da kaum. In den Foren liest man aber, dass viele einen 64-fachen oder sogar 1000-fachen benutzen. Vierfach oder achtfach würde nicht viel bringen, liest man da. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören bzw. lesen. An meiner 40D habe ich das EFS 1785 mm. Vorne neben der Linse steht 67 mm Durchmesser. Brauche ich dann genau diesen Filterdurchmesser? Es grüßt euer Ex-Workshop-Teilnehmer Michael. So, ja. Marek, du hast dich jetzt schon mal vorbereitet.
Was hat es eigentlich mit dem Graufilter auf sich? Also vielleicht sollte man da mal ein bisschen einen kleinen Schwenk machen und ein bisschen weiter ausholen. Graufilter ist im Prinzip ein Hilfsmittel dafür, wenn ihr bei Tageslicht oder eben in einer hellen Lichtsituation eine Aufnahme machen wollt und wollt dann länger belichten. So, wenn ihr jetzt länger belichtet, habt ihr natürlich bei hellem Licht das Problem, dass das einfach insgesamt zu hell wird und dass ihr das nicht gescheit ausleuchten könnt. Wenn ihr, um mal ein Beispiel zu geben, es gibt ja diese ganz klassischen Dinge wie ein Fluss und das bewegte Wasser in einem Bach oder was total klasse aussieht, eben in so einer Küstenlandschaft, wenn die Wellen nach vorne kommen und das dann lange belichtet ist, so dass das wie so ein Nebel, der über die Felsen zieht, aussieht. Und das könnt ihr natürlich so nicht belichten, weil wenn ihr die Belichtungszeit dann vorgibt, dann würde das Ding ja einfach gnadenlos zu hell werden. Und da müsste der Kamera im Prinzip wie eine Sonnenbrille aufziehen. Also einfach ein neutrales Grau nochmal vorlegen. Und da können wir dann schon auf die erste Frage eingehen. Du hast geschrieben, dass du einen Linsendurchmesser von 67 mm hast und vorne auf der Linse ist so ein kleines Gewinde drin. Da drehst du dann die Linse drauf. Also das ist ja bei, also den Filter, Entschuldigung, das ist ja bei allen Filtern so, die werden dann vorne davor geschraubt und da brauchst du natürlich dann diesen Filterdurchmesser von 67 mm. Also wenn du da was bestellst, musst du das immer mit angeben. Das gilt aber für alle Filter, wenn ihr da nochmal irgendwie einen Farbfilter oder einen zirkularen Polfilter oder sowas, da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr eben den richtigen Durchmesser wählt. Das ist natürlich auch nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, zwischen Objektiven zu wählen, dass ihr da nochmal ein Auge mit drauf werft, was hat er eigentlich vorne für einen Filterdurchmesser? Und da vielleicht zwei gleichwertige zur Auswahl habt und dann schaut einfach mal da drauf, ob ihr da vielleicht durchaus das Objektiv nehmt, wo ihr schon die restlichen Filter dazu habt. Also dann spart ihr euch vielleicht dann an der Stelle nochmal den einen oder anderen Euro. Ja, jetzt hast du hier geschrieben, was es mit den Bezeichnungen ND auf sich hat. ND steht, soweit ich weiß, für Neutral Density und auf Deutsch ist das im Prinzip die Dichte, Neutraldichte. Ja, die Dichte gibt natürlich jetzt vor, wie viel Licht durch den Filter durchgeht und ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Bei ND3 habt ihr einen Verlängerungsfaktor der Verschlusszeit von 1000. Das heißt, ihr müsst 1000 Mal länger belichten. Und das entspricht einer Lichtreduzierung von 10 Blendenstufen. Das Gleiche entspricht jetzt, wir stellen am besten mal so eine kleine Übersicht mit in den Block rein. ND4 entspricht einem Verlängerungsfaktor von 10.000. Also 10.000 Mal länger belichten und das Ganze entspricht dann 13 Blendenstufen. So, und jetzt kommen wir auch zu dem größten Problem dieser ganzen Sache. Wenn wir 1.000 Mal länger belichten müssen für ein Bild, dann ist das Ding ziemlich dunkel. Das heißt, wenn ihr da durchschaut, dann werdet ihr mit dem Fokussieren und mit dem Lichtmessen ziemliche Probleme bekommen. Und das bedeutet, dass ihr am besten im manuellen Modus arbeitet. Jetzt könnt ihr euch im manuellen Modus natürlich dann da rantasten und versuchen, über mehrere Bilder das Ganze auszuprobieren. Ihr könnt das aber auch auf einem ganz einfachen Weg machen, indem ihr die Kamera auf ein Stativ stellt. Das müsst ihr ja sowieso, weil das ist ja eine Langzeitbelichtung. Lasst die Linse zunächst unten, messt das ganze Bild aus. Also ihr werdet euch mit Sicherheit erstmal an der Blende orientieren oder an der Zeit, je nachdem. Und messt das Ganze aus und gibt dann mit diesen Informationen diesen Zeitfaktor. Rechnet ihr dann mal 1000, eben bei diesem besagten Filter oder eben mehr bei einem anderen Filter oder weniger und schraubt dann die Linse davor. Vorher müsst ihr natürlich noch den Punkt, den ihr eigentlich scharf haben wollt, fokussieren, weil das wird dann nachher auch ziemlich schwierig, wenn die Kamera keinen Punkt mehr hat, den sie irgendwo scharf stellen kann. Und macht dann einfach den Autofokus aus. Und somit verändert sich die Fokussierung ja nicht mehr. Müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr das Objektiv berührt, dass ihr da nichts verstellt. Aber so könnt ihr eigentlich relativ einfach zu einem schnellen Ergebnis kommen. Ja, das ist erstmal der Weg für diese Graufilter. Ja, und da könnt ihr natürlich, wenn ihr das dann entsprechend lange belichten wollt, müsst ihr natürlich auch gucken, dass ihr dann zum Teil auf die Option geht, dieses Bulb einzustellen. Also, dass ihr von der Kamera aus könnt ihr ja erstmal nur die 30 Sekunden belichten. Und wenn ihr auf Bulb geht, dann könnt ihr euch einfach diesen Wert ermitteln und schaut dann auf die Uhr und sagt, okay, ich brauche jetzt eben 2 Minuten oder so und belichtet dann das Bild in Extremfällen dann einfach so lange. ich hoffe, konnte jetzt ein bisschen da drauf eingehen und das hat ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Ich stelle nochmal die Übersicht in den Blog mit rein und dann euch einfach das Passende raussuchen, weil ich denke, es gibt jetzt da keine Pauschallösung, was kann man da benutzen, sondern das müsst ihr euch jetzt einfach von dem, was ihr vorhabt, vielleicht auch mal rausmessen und gucken, was brauche ich jetzt genau. Und ich denke, damit kann man es ganz gut ermitteln, dass ihr auch den passenden Filter habt. Die könnt ihr auch übereinander schrauben. Das heißt, da könnt ihr dann auch zwei benutzen und insofern bietet es sich an, wenn ihr welche kauft, dass ihr vielleicht einen mittelstarken nehmt und einen stärkeren.
Und im Großen und Ganzen wird der Einsatz eines Graufilters auch erst ab einer Stärke von mindestens 3 Blendenstufen, also im Filterfaktor 8, sinnvoll. Vorher könnt ihr einen Polfilter draufsetzen, der hat schon 1,5 Blendenstufen und ja, und dann, wie Marek schon gesagt hat, wenn man zwei Filter kombiniert, dann multipliziert sich der Filterfaktor und die Blendenstufen addieren sich dementsprechend.
Dann sind wir für heute durch. Ich hoffe, waren wieder ein paar Informationen für euch dabei. Wie immer der Aufruf, schreibt uns eure Rückmeldungen in den Blog auf die Webseite und schreibt uns E-Mails an info@fotopodcast.de. Wir freuen uns über alle Mails und natürlich auch nochmal der Aufruf zu dem Treffen. Da werden wir, ja, sobald wir einige Hörer zusammen haben, die da Lust drauf haben, dann einfach mal einen Termin machen und uns dann hier in gemütlicher Runde in Fulda treffen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß und beim Fotografieren bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.